Bevor es mit der neuesten Folge Boden und Ständig losgeht, ein kurzer Hinweis auf die Lemken Blue Deals 2026. Beim Kauf eines Anbau- oder Aufsattelflugs sicherst du dir aktuell 500 Euro Preisvorteil pro Körperpaar. Mehr Infos wie immer in den Shownotes unter www.lemken.com oder direkt bei deinem Lemken-Händler. Also am besten kurz melden, solange die Aktion noch läuft. Viel Spaß!
Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boden und Ständig. Heute mal wieder mit einem Ausblick vom Agrarmarkt-Podcast. Also gerne dranbleiben für spannende Insights aus den Märkten. Und natürlich, Carina, dir herzlich willkommen. Ja, man hört es vielleicht gleich, Carina, dir geht's nicht ganz so gut, deswegen sage ich jetzt nicht, ich hoffe, dir geht's gut, sage ich jetzt nicht. Aber trotzdem schön, dass du dabei bist heute Morgen, Carina.
Ja, moin Johannes und hallo an alle Zuhörer. Schön, dass du alles schon vorweggenommen hast, Agrarmarkt-Podcast und meine Erkältung. Wir haben ja kurz gerade schon gesprochen und ich habe es dir ja gestern Abend auch schon geschrieben, dass ich hoffe, dass meine Stimme durchhält. Ich höre mich vielleicht ein bisschen nasal an, bitte das zu entschuldigen und vielleicht zu überhören. Aber ja, es ist Karneval, es ist Wetter zum Erkältet sein und irgendwie gefühlt sind ja alle krank. Und es war ja eigentlich auch fast klar, also zur Erklärung, wir haben ja heute Mittwoch vor, schwer Donnerstag heißt es ja bei uns.
Als Weiber.
Ja, ja. Geht die Diskussion wieder los. genau, und ja, wir haben morgen noch zwei Auftritte, am Freitag noch einen und ja, sonntags ja auch Zug und dann kommt ja auch noch Rosenmontag und eigentlich dachte ich, ich könnte vielleicht dann auch neben Tanzen mal noch ein bisschen feiern, aber ja, mal gucken, wie das dann noch funktioniert und wie meine Erkältung sich hier weiterentwickelt. Also sollte ich wirres Zeug reden heute, ich habe schon gefrühstückt mit Ibuprofen und Sinopret und was es da alles nicht gibt und hoffe, wie gesagt, dass ich durchhalte.
Ja, Carina, dann drücken wir die Daumen, dass du durchhältst. Aber du hast ja schon das Kindernasenspray extra genommen.
Ja,
schön. Carina, aber wenn du sagst, Wetter, ich weiß noch, letztes Mal habe ich hier gesessen, habe ich gesagt, strahlender Sonnenschein. Und ja. Jetzt ist bei uns wirklich richtig herbes Wetter oder ja Winterwetter, richtig diesig, nebelig, alles grau.
Aber Winter auch kalt? Weil hier
wir haben 8 Grad.
Wollte gerade sagen, also, ich habe nämlich auch, warm. Also ich weiß gar nicht mehr, gestern Morgen, glaube ich, musste Matthias noch kratzen, da hat es auch nochmal gefroren. Und heute Morgen habe ich mich auch wie immer dick angezogen. Ich bin ja der Zwiebellook-Mensch bei diesem Wetter hier und gehe die Tür raus, als ich den Hofladen aufgemacht habe und die Hühner habe ich auch schon versorgt und dachte, ich kriege einen Schlag, weil es einfach 8 Grad draußen sind.
Ja.
Also wir haben mittlerweile seit heute Nacht auch 4,5 Liter Regen, also es ist so richtig schön ekelhaft und ich bin richtig froh, dass wir gestern Morgen dann quasi ja die Flächen fertig gepflügt haben, die wir noch zu pflügen hatten, weil das haben wir, jetzt muss ich gerade überlegen, vorgestern Abend noch gemacht und gestern Morgen dann noch die Vorgewände im Hellen fertig gemacht, bevor es dann ja richtig eklig wurde hier und dann haben wir aber jetzt das wenigstens vor dem Regen noch geschafft.
Ja, das hört sich, das sah auch sehr gut aus, muss ich sagen, mit dem Flug, mit dem ihr da gepflügt habt.
Ja.
Nee, also, ja, das hat es denn gut geklappt, alles mit dem Pflügen, so?
Ja, hat echt gut geklappt. Also, kurze Erklärung, ich habe es ja nicht großartig kommentiert, weil ich ja leider auch nicht dabei war, weil ich ein bisschen ans Büro noch gefesselt war, aber wir haben ja das erste Mal mit einem Aufsattelflug gepflügt und wollten das einfach mal ausprobieren, weil wir da auch vielleicht noch eine Veränderung vornehmen wollen für die Zukunft, um da ein bisschen schlagfertiger zu werden. Und ich muss sagen, es ist nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe, wenn man den Bogen einmal raus hat, wie man sich drehen muss oder wie man sich am besten dreht, dann macht das echt Spaß. Auf der anderen Seite muss man aber auch fairerweise dazu sagen, das waren jetzt auch 2 große Schläge, die wir gepflügt haben. Also wir haben ja hier von bis alles, ne, wo wir dann auch schon gesagt haben, so in den kleinen Schlägen, weiß ich nicht, aber gut, es ist am Ende wahrscheinlich wie mit der Sämaschine damals auch, ne, 6 Meter gezogen ist natürlich was anderes wie 3 Meter angehangen und wenn man den Bogen mal raus hat, was bestimmt auch ne, verbesserungswürdig noch ist und im Laufe der Jahre dann auch mit Sicherheit verbessert werden kann, dann funktioniert das aber echt besser als gedacht.
Ja, ja, das hört sich doch gerne. Und jetzt vielleicht noch zur Erklärung. Also, ihr hattet ja einen Diamant 16.
Ja.
Wir hatten ja mit Peter Baumgärtner einmal drüber gesprochen. Diamant 16, Diamant 18. Und,
genau.
Ihr habt jetzt quasi einen Diamant 16 ja gehabt. Das ist ja der mit dem Stützrad, der nicht hinterm Flug, also nicht mit dem Stützrad am Ende, sondern mit dem Stützrad dazwischen. Mhm. Und, ja, das ist ja schön. War es ein 7-Schar, ne? Mhm. Oder 6?
7. 7.
Ja. Ja. Ja, das ist doch schön. Also hattet ihr jetzt noch Frost richtig zum Flügen? Also, weil du sagst, Matthias musste kratzen und ihr konntet noch im Frost flügen oder war es so, dass man trotzdem fahren konnte?
Nee, also der Boden war natürlich nicht richtig gefroren. Das war so, ich glaube, wir haben da irgendwie gerade so an den minus einen Grad gekratzt oder so. Aber das hier sind ja auch die leichteren Böden, wo die Kartoffeln hinkommen hier oben. Und ja, wir hatten nicht, ich weiß gar nicht mehr, davor die Woche, glaube ich, mussten wir abbrechen, weil es dann auch geregnet hat. Aber seitdem halt nicht mehr viel Niederschlag gehabt und dann hat es eigentlich auch ganz gut abgetrocknet. Wir hatten ja auch einen, wann war das, am Samstag, glaube ich, da war es hier richtig sonnig und warm. Also da hat man ja erstmal wieder gemerkt.
12 Grad
ja, so, Wahnsinn. Ja. Wir hatten auch, glaube ich, 13 Grad und du hast so richtig gemerkt, wie die Sonne einfach schon so eine Kraft hat. Das hat so richtig Bock auf Frühjahr gemacht irgendwie an dem Tag. Ja, und dann ist es halt jetzt, ja, ich glaube, so eine gute Woche, sage ich mal, abgetrocknet. Und ja, wie gesagt, da war jetzt nicht mehr richtig Frost im Boden, aber so, dass die Bedingungen eben so waren, dass man das gut dann noch fertig machen konnte. Ich glaube, das waren jetzt dann auch nur noch über den Daumen gepeilt, 2,5-3 Hektar sowas, was da noch gelegen hat mit Vorgewänden und so, ne? Und ja, wie gesagt, da die aber jetzt quasi seit gestern Nachmittag und dann auch, ich glaube, jetzt hier den ganzen Rest der Woche nur Regen gemeldet haben, haben wir dann auch gesagt, ne, dann machen wir das mal eben fix fertig, damit wir da einmal durch sind dann.
Ja, macht ja auch Sinn. Vielleicht kommt ja auch nochmal Frost und das gibt noch ein bisschen, obwohl dann, wenn du sagst, das sind die leichten Böden, dann brauchst du ja auch nicht mehr.
Ja, man weiß es halt so nicht, ne? Gut, ja, also da, die Bedingungen waren top, kann man gar nicht anders sagen. Ich glaube, für Sonntagnacht irgendwie sind nochmal sowas wie -3 Grad gemeldet. Aber ne, auf der anderen Seite, ich glaube, entweder heute oder morgen, ich weiß gar nicht mehr, haben sie 15 Liter Regen auch gemeldet. Ne? Man weiß ja dann auch nicht, was kommt ja, und kommt der Frost dann wirklich. Also ich meine, in Anbetracht der Tatsache, dass wir am Sonntag Zug haben, beobachte ich das Wetter natürlich nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Und gefühlt habe ich täglich reingeguckt, mal wieder in sämtliche Wetter-Apps und gefühlt hat es sich wirklich alle 2 Minuten geändert. Von Sonne und bitter kalt über Schnee, Regen, Matsch und nicht so kalt, war jetzt auch schon alles dabei. Und wie gesagt, dann haben wir auch gesagt, komm, ne, es ist ja nicht mehr so viel, da warten wir jetzt nicht drauf, ob es dann wirklich nochmal Frost gibt. Also ich glaube schon, dass es, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es nochmal kalt wird. Wir haben ja auch erst, was ist heute, der 11. Februar, ne? Ich meine, das kennen wir ja alle, das kann ja auch vielleicht blöderweise auch nach hinten raus nochmal Frost geben, ne? Weiß man ja nie. Aber ja, wie gesagt, da wollten wir jetzt nicht mehr drauf warten, weil es ja so viel auch nicht mehr war und die Bedingungen auch gut waren. Und dann haben wir das genug.
Dann habt ihr auch kein schlechtes Gewissen am Karnevalswochenende.
Genau.
Wenn es denn da wirklich Frost gibt, dann, dass ihr dann noch irgendwie da was machen müsst.
Genau.
Müsst ihr den Karnevalswagen ziehen oder so?
Matthias, oder, ja. Also muss.
Ja, also darf oder ja, genau. Macht ihr das?
Ja. Nee, Matthias fährt am Sonntag auch einen Karnevalswagen, ja, aber ich gehe ja selber im Zug mit der Tanzgruppe. Mhm. Und ja, und ich habe ja schon mal gesagt, dass ich das eigentlich, wenn, dann nur noch in Ausnahmefällen mache. Aber ja, wie gesagt, es ist auch immer so ein bisschen, ne, wenn du dann wochenlang irgendwie schon unterwegs bist und da so deine, in Anführungszeichen, Pflichten erfüllst, dann bist du auch froh, wenn du mal vielleicht dann mal einen Tag auch mal ein bisschen feiern darfst und man nicht noch irgendwas musst, so, ne, ja, und wie gesagt, wir gehen halt mit der Tanzgruppe, also wir haben keinen Wagen, sondern sind eine Fußgruppe und wenn wir jetzt da einen Wagen hätten, dann würde ich wahrscheinlich da auch dann sagen, ja komm, dann würde ich den ziehen, aber wie gesagt, ist auch schön, wenn man mal nix muss und auch vielleicht mal ein Sektchen trinken darf.
Keine Verantwortung für
genau, irgendwas. Ja. Ja, das ist ja auch sowas. Also das ist ja eh fraglich teilweise, je nach Gemeinde, wenn man das so hört, ne, ob das in Zukunft überhaupt, also ob das überhaupt noch Zukunft hat mit den Wagen, ne? Weil ja, die Auflagen werden da auch immer strenger, auch mit Leuten, die da nebenher gehen müssen und mit, ne, gebremsten Wagen und weiß nicht, was da noch alles für Auflagen sind mittlerweile. Da ist das, wie gesagt, eh die Frage, ob das überhaupt noch, was natürlich schade wäre. Also, aber na, schauen wir mal, wie das in Zukunft wird. Ne?
Ja. Ja, ich glaube, es ist da wie in allem bei solchen Veranstaltungen, sei es jetzt irgendwelche St. Martins Umzüge oder keiner will nachher den schwarzen Peter zugeschoben bekommen, wenn irgendwas passieren sollte.
Das ist so.
Aber jetzt bei uns, ich weiß noch damals, habe ich wahrscheinlich schon mal im Podcast erzählt, aber auch da mit der Landjugend, damals, wo wir hatten da immer so einen ganz alten Strohwagen halt mit einer Auflaufbremse, den hatten wir halt und den konnten wir dann auch nicht mehr benutzen, da musste man sich einen Druckluftgebremsten besorgen mit, also dann mit TÜV und allem. Und
wobei ich ja auch ganz ehrlich sagen muss, mit dieser Druckluftbremse, ne, das denke ich mir auch immer wieder oder das habe ich auch so zum Beispiel... blöder Vergleich vielleicht, aber in der Kartoffelernte auch so gedacht. Es ist schon was anderes, wenn du auf dem Roder stehst und hast so einen kleinen Roder, der nicht druckluftgebremst ist, als wenn du auf einem großen Roder stehst, der druckluftgebremst ist und der Fahrer vielleicht mal etwas kräftiger aus irgendeinem Grund, weil irgendwas ist in die also das merkst du ja schon, ne? Wo ich mir auch manchmal so denke, je nachdem, wie der Fahrer dann vielleicht bremst. Ich meine, klar, du hast nicht so das Tempo drauf. Aber eine gute Druckluftbremse, ne, pauf, da ist ja auch direkt zu. Und vor allen Dingen, wenn du so oben drauf stehst und ja auch nicht damit rechnest vielleicht, ne, da musst du ja schon aufpassen, dass nicht die auf dem Wagen stehen, auf einmal eine Fußgruppe im nächsten Ort sind, ey.
Ja gut, Karin, dann drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr schönes Wetter am Sonntag habt und da dann, dass du dann gesund und munter mitziehen kannst.
Das wäre schön, ja.
Ja, fände ich auch schön für dich. Ich gehe mit meinen Kindern, gehen wir auch zum Umzug gucken, da freue ich mich schon drauf. Und wir ziehen auch samstags wieder mit beim Kindergarten, darf ich da mitziehen. Das ist ja so ein Kind, habe ich ja schon mal erzählt, Kinderumzug, wo dann jeder nur so einen Bollerwagen hat.
Ja.
Da bin ich auch aktiv. Aber sonst leider, sonst dies Jahr nicht so stark.
Aber sonst dann auch bei euch Sonntag oder Rosenmontag dann?
Ne, Rosenmontag. Also das ist in so einem Nachbarort, da ist Rosenmontag. So ein Zug, der ist eigentlich immer ganz nett. Das ist nicht so ein ganz großer, eher so ein dörflicher Zug, aber man kennt da doch die ein oder anderen Leute und so. Und dann ist das schön für die Kinder. Ist nicht so eng, weißt du, bei uns. Also quasi in der Stadt, in der größeren Stadt, wo wir jetzt wohnen, dann, da ist der Zug schon ziemlich groß und da sind aber, ist das auch ziemlich eng dann am Rand und so mit den Leuten. Und dann, finde ich das immer so blöd, wenn dann irgendwie alle da schon drängeln und machen und du stehst da mit den Kindern dazwischen und dann musst du gucken, dass die Kinder nicht da irgendwie unter den Wagen kommen oder wie auch immer. So viel dazu. Aber Carina, was ich noch hatte, war, du hattest doch wie war eigentlich deine Tagung? Nee, wie war nicht eine Tagung? Du hast doch gesagt, du warst bei so einer Unternehmerinnen-Veranstaltung.
Ja, ich hatte vergangene Woche, politische Woche, habe ich ja schon erzählt. Ja, wir hatten dienstagsabends Delegierten- und Mitgliederversammlung vom Bauernverband hier bei uns. Mittwochs war ich dann bei der Veranstaltung von der Frauenunion, also war von der CDU. Es ist ja Wahlkampf, ne? Und da finden ja viele solche Veranstaltungen statt. Und Julia Klöckner war dann auch da und hat dann eine Rede gehalten. Und also ich muss sagen, es war ein sehr angenehmer Termin, weil was ich ja da immer sehr schätze, ist, dass man eben auch wieder so ein bisschen Netzwerk, ne? So dann habe ich da am Tisch gesessen auch mit einer jungen Frau, also in meinem Alter, die auch selbstständig ist, und eine saß noch mit dabei, die bei einer großen Firma bei uns hier eine Führungsposition hat, und war schon interessant, was die so erzählt haben, und dann haben wir dann auch die Visitenkarten ausgetauscht, ne, dass man vielleicht da auch mal in Kontakt bleibt wegen der einen oder anderen Geschichte und so. Und ja, also ich finde, ich schätze sowas, wie gesagt, erstens wegen dem Austausch und zweitens, weil es einen manchmal auch so ein bisschen bestärkt, ne? Also ich meine, ich hatte Montag habe ich auch eine kurze Zusammenfassung davon geschrieben bei Instagram, und dann habe ich auch gleich schon wieder von so manchen Leuten, also wenn es politisch wird, ist es ja immer schwierig, ne? Ja. Und dabei habe ich ja gar nicht so politisch irgendwie die Fahne jetzt geschwungen, und mir ging das jetzt auch nicht darum, ob das CDU, SPD oder keine Ahnung was ist, sondern mir ging es um die Veranstaltung an sich. Und dann hatte mir dann auch jemand geschrieben, so nach dem Motto, ob ich jetzt auch hier so eine Frauen an O-Ton war, irgendwie bist du jetzt auch so eine Frauen an die Macht-Tussi oder so, ne? Wo ich mir dann auch so dachte, boah Leute, ne, darum geht's da überhaupt gar nicht. Es ist halt einfach auch, ne, ich meine, Frauen genauso wie Männer haben halt einfach unterschiedliche, in Anführungszeichen, Probleme, ne? Und es ist halt auch einfach mal nett, sich dann auszutauschen und, ne, zu gucken, so wie löst der eine oder der andere das. Und das macht ja auch immer Mut, so Veranstaltungen, ne? Wenn man dann sieht, ja, okay, ne, die schafft das so und so, und gibt nochmal andere Blickwinkel irgendwie und ja, ich nutze Veranstaltungen halt gerne, weil ich halt auch immer sage, ne, man kann sich halt einbringen, man kann seine Sichtweise einbringen und ja, ich finde es halt so schwierig, dass im Moment so dieser Tonus hier in Deutschland irgendwie so herrscht, wenn es um Politik und Wahlen und so geht, ja, irgendwie alles ist Mist und so, ne? Und keiner auch mal aufsteht dann und irgendwie trotzdem weiter versucht, was zu verändern. Weil ich sag halt immer, ne, wenn man das Gespräch nicht wenigstens sucht und es nicht wenigstens versucht, dann kann man halt auch nichts ändern, ne? Nur weil ich zu Hause sitze und mecker und aus Protest dann gar nicht oder irgendwas anderes wähle, wird sich halt aber auch nichts ändern, ne? Im Gegenteil, vielleicht wird es dann auch nur schlimmer. Und deswegen, wie gesagt, ist das meine Meinung, sich da einfach weiter auch einzubringen und es zumindest zu versuchen. Und so waren wir dann auch freitags auf einer Veranstaltung auch vom Bauernverband organisiert, wo dann ein Spitzenkandidat von der Landtagswahl, also der erste jetzt, ja, Gordon Schnieder bei uns von der CDU, den Auftakt gemacht hat. Und genauso wird es auch mit den anderen Spitzenkandidaten noch einen Termin geben. Und wo wir auch echt richtig gute Gespräche hatten. Und das war halt auch so aufgebaut, ne? Er hat am Anfang ein bisschen was von sich erzählt und so. Und dann durften quasi die Landwirte aus dem Publikum immer vorne mit auf die Bühne kommen, weil es, ne, saßen dann so an einem Tisch, sollte so ein auf Augenhöhe Gespräch sein und dann waren jeweils anderthalb Minuten gegeben, was ich eigentlich auch ganz charmant fand, ne, dass man seine Ängste oder seine Fragen oder was auch immer vortragen, ja, konnte und er hatte dann anderthalb Minuten Zeit darauf zu antworten und es war tatsächlich so, dass das richtig gut gelaufen ist, so muss ich sagen, ne? So auch, wo ich erst dachte, so anderthalb Minuten ist ja nicht viel, aber das hat's natürlich, ja, dann auch, weil Politiker neigen natürlich auch oft dazu, irgendwie dann, ja, auszuschweifen, ne? Und dann war er gezwungen, da auch kurz und knapp drauf zu antworten. Und ich muss sagen, also ich war mit den Antworten schon auch sehr ich fand es sehr zufriedenstellend und ich glaube, er hat auch genug mitgenommen so aus der Veranstaltung oder hoffe es natürlich zumindest und ja, deswegen waren das dann 3 Tage Politik, aber 3 Tage, wo ich dann auch sage, ne, das waren alles positive Veranstaltungen und das hat Spaß gemacht auf ganz vielen verschiedenen Ebenen halt, ne?
Ja, du hast schon recht, ne, gemeckert ist immer schnell, aber wenn man irgendwie konkrete Vorschläge selber machen muss, dann tun sich viele Leute sehr schwer. Deswegen wäre auch meine Frage bei dieser Veranstaltung, mit dieser Diskussionsrunde, ist das denn so, man kennt das ja oft, dass dann eher negativ, wie sag ich mal, die Politiker da vor irgendwelche Tatsachen gestellt werden, oder war das schon so eine konstruktive Diskussion? Verstehst du, was ich meine? Du hast ja oft natürlich, dann werden einfach Vorwürfe gemacht, wo jetzt der Politiker vielleicht ja nicht unbedingt was für kann, weil das irgendwie von der EU kommt, oder wie muss man sich das vorstellen? Weil der kann natürlich nicht auf alle Sachen eine Lösung anbieten.
Nee, natürlich kann er das nicht. Und ich meine, am Ende des Tages, ne, sind es ja auch einfach oft Koalitionen, wo natürlich dann auch nicht die eine Partei das durchsetzen kann alleine, was sie eigentlich möchte. Ne? So war natürlich auch ein großes Thema, weil es war auch Obstbauern waren da, es waren auch Winzer da und da kam natürlich auch das Thema Mindestlohn zum Beispiel auf, ne? Ja. Und dann eben in dem Fall quasi CDU dann auch gesagt hat, ganz klar, mit der SPD zusammen werden wir das nicht umsetzen. Aber dann gab es ja auch diesen Kompromiss jetzt zum Beispiel mit der kurzfristigen Beschäftigung. Das ist ja auch erhöht worden auf, gab es ja diese 70-Tage-Regelung, was sozialversicherungsfrei ist, jetzt auf 90 Tage. Und das ist halt auch ein Problem. Natürlich, ne, also ich finde, es ist immer schon mal wichtig, trotzdem aufzuzeigen, was die Probleme sind, damit die das eben auch verstehen. Aber natürlich müssen wir im Umkehrschluss auch verstehen, dass nicht immer alles so durchgesetzt werden kann. Also, ne, weil wie gesagt, es ist am Ende ja oft und gerade bei Koalitionen halt ein Kompromiss am Ende des Tages, ne? Und da kannst du nicht immer so deine eigene Meinung durchsetzen. Und ja, und auch das mit dem, also ne, Bürokratieabbau war natürlich auch, also das ist ja das Wort überhaupt. Und ich glaube, er sagte auch, dass es, glaube ich, das erste Mal aufgetaucht ist, schon zu Helmut Kohl-Zeiten. Also überleg mal, wie lange wir schon über Bürokratieabbau sprechen, aber gefühlt kommt ja doch jedes Jahr wieder nochmal einen on top. Und das natürlich auch ein Problem ist, klar, ne, dann, wenn natürlich dann das aber Sachen sind, die auf EU-Ebene beschlossen werden, dann kann das natürlich jemand hier in Rheinland-Pfalz auch oder in welchem Bundesland auch immer oder auch auf Ebene von Deutschland jetzt nicht auch einfach dann wieder aussetzen, ne? Wenn die EU das beschlossen hat, dann ist das halt so, ja. Und ja, das ist natürlich immer schwierig. Aber wie gesagt, es waren auf anderen Ebenen auch sehr viele gute, angeregte Diskussionen und sehr viele gute Fragen, die er schon auch für mich zumindest zufriedenstellend beantwortet hat. Und auch, ne, du hast halt auch gemerkt, er hat sich auch Notizen gemacht und so. Das war jetzt auch, ich finde es immer schwierig oder ich finde, dass man oft den Kandidaten auch anmerkt, okay, bin ich jetzt hier, weil Wahlkampf ist, ne, und ich muss mich dem ja irgendwie hier beugen oder ist da wirklich auch ein Interesse und auch so, ich meine, natürlich werden die auch gebrieft und alles, ne, und sind ja dann auch entsprechend schon ein bisschen vorbereitet. Gut, auf die Fragen von den Landwirten konnte er jetzt nicht vorbereitet sein, aber du hast auch gemerkt, dass er schon in vielen Bereichen auch sehr im Thema drin war, ne, dass er das nicht zum ersten Mal gehört hat und das finde ich ist auch immer schon mal ein gutes Zeichen, wenn man merkt, okay, da ist jemand informiert und ich will nicht sagen, hat auch ein bisschen Ahnung, aber ne, hat sich mit der Materie Landwirtschaft und all den Problemen auch schon mal irgendwie befasst.
Ja, nee, das ist auf jeden Fall ja schon mal ein gutes Zeichen. Ich meine, wie gesagt, viele Sachen kann er wahrscheinlich, sieht er wahrscheinlich vielleicht sogar ähnlich, aber ist halt dann, wie du sagst, schwierig mit der Umsetzung, ne? Weil man hat ja auch nicht alle Fäden in der Hand. Ja. Hast du denn auch dich mal vorne an den Tisch dann hingesetzt oder?
Ich wollte das. Ich hatte mir auch zwei Fragen notiert, die ich gerne mitnehmen wollte, aber die dann tatsächlich auch quasi von Kollegen vorher schon in dem Maß so gestellt wurden. Und deswegen habe ich mich dann erstmal zurückgehalten. Aber ich glaube, also es ist auch relativ fast aufgegangen. Ich glaube, wir haben fast 2 Stunden da gesessen. Und es war echt so, ich dachte nämlich am Anfang noch so, ist ja immer schwierig, ne, wenn Leute auch dann vortreten müssen. Ich dachte erst,
wir könnten auch zäh werden.
Ja, also das ist ja immer so ein bisschen die Angst bei so einer Veranstaltung dann, dass jemand sich vielleicht dann nicht so traut, ne, vorne auf die in Anführungszeichen Bühne zu gehen, sondern ne, oft ist ja so, dann lieber so vom Platz aus, wenn die Leute schon aufstehen müssen, ist ja dann schon manchmal schwierig, ne, aber Tatsache ging das echt immer, also es wurden immer 2 nach vorne geholt und es war keine Lücke da und nie mal so, dass im Gegenteil so teilweise dann schon so, dass wir quasi eine Reihenfolge festlegen mussten, weil schon ein paar auf einmal da waren. Und das fand ich auch echt sehr gut, weil wie gesagt, ich bin der Meinung, dass man so Chancen, also ob man sich jetzt politisch engagiert oder nicht, ne, ist ja mal, oder auf Verbandsebene oder sonst irgendwas, ist ja mal die eine Sache, aber trotzdem finde ich, ja, sollte man an sowas halt, wenn man die Möglichkeit hat, dann auch teilnehmen. Und da war ich sehr positiv überrascht, weil die wirklich auch sehr gut besucht war. Was ich immer so ein bisschen vermisse bei den Veranstaltungen, und das war eigentlich bei allen 3 Veranstaltungen letzte Woche, ist so ein bisschen unsere Generation, ne? Also ich meine, es ist oft so, dass da wirklich, ja, ne, dann die Senioren irgendwie sitzen, wo ich mir so denke, ne, und dann war auch einer da, der dann auch sagte, ne, von wegen der Nachfolger sitzt schon daheim bereit und ich meine, natürlich sehen die gleichen Probleme wie wir, aber ich fände es halt auch manchmal schöner, wenn noch ein paar mehr, ja, aus meiner Generation oder auch Jüngere einfach dabei wären, ne, weil man dann versucht, da irgendwie wenigstens was zu verändern. Und ich glaube, es ist auch nochmal was anderes, wenn ein junger Unternehmer mit seinen Ängsten da steht, als wenn der Senior das sagt. Also so allein aus psychologischer Sicht. Ne?
Aber glaubst du, das ist ein Problem der Generation oder ist das, war das vor 30 Jahren auch so, dass da nur die Älteren waren und nicht die damals Jüngeren, die jetzt quasi die Älteren sind? Frage ich mich immer, du hast recht, das ist auch bei vielen Sachen, bei vielen so Veranstaltungen oder so oder wie auch immer. Jetzt, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Ausschüssen oder so, wo man ist, ist das auch oft, dass halt immer viel ältere Leute da halt sind, ne? Nicht so jüngere.
Das ist so, ja, und wir merken das auch, also in den verschiedenen Vorständen, wo ich ja auch tätig bin, es ist super schwierig, Nachwuchs zu finden, weil, also ne, da stellen sich eher nochmal Leute, die älter sind, so kurz vor der Rente, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, auf, als dass da, wenn du auf junge Leute zugehst, ist es irgendwie oft so, oh nee, ne, habe ich keine Zeit für, habe ich keine Lust für, fühle ich mich noch zu jung für, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie schade, weil es ist, ja, es ist natürlich schwierig, was verändern zu wollen, wenn man sich halt nicht einbringt. Ne? Das ist halt, und das ist aber auch oft so dieses, das haben wir jetzt auch wieder festgestellt, auch so, ne, um, da, um beim Beispiel Bauernverband auch zu bleiben. So, dann wird halt immer geschimpft, ja, der Bauernverband macht nichts. Oder genauso ist es ja auch mit der Demokratie, ne? Ich meine, das stützt sich ja nicht nur auf ein paar Leute. Im Endeffekt ist ja jeder angehalten, sich da irgendwie mit einzubringen oder kann sich einbringen, wenn er das will. Und wenn man es aber ja nicht mal versucht, was zu verändern, und das ist ja das, wo ich damals auch gesagt habe, ne, ich will es zumindest versuchen, meinen Beitrag da mit einzubringen, dann ist es halt auch immer schwierig, dann sich darüber zu beschweren irgendwie, ne?
Ja. Wie hast du dich denn, du hast bei dem Unternehmerinnenveranstaltung auch gesagt, du hast, war da denn auch eine Diskussionsrunde oder war das eher das Einbringen dann über so ein Netzwerken, wie man das halt so kennt, irgendwie vielleicht Nachgang zu den Vorträgen oder so, oder wie war da auch so eine Diskussionsrunde?
Ja, also es hat erstmal mit einem Vortrag, wie gesagt, von Julia Klöckner angefangen, die dann auch nochmal so ein bisschen, ja, also ich fand den sehr mutmachend, den Vortrag auch so, ne, so nach dem Motto, hier Mädels, traut euch und ihr könnt das auch, und hat dann auch nochmal so verschiedene Dinge aufgezeigt, wo ich mich wirklich sehr mit identifizieren konnte auch. Ging es auch so ein bisschen darum, ne, dass Frauen ja auch oft das Problem haben, ne, dass sie irgendwie auf ihr Äußerliches und sowas reduziert werden, oder auch dann oft so, wenn man in der Öffentlichkeit steht, gerade im Social Media Bereich, dann auch eher mal irgendwelche blöden Kommentare dann unter den Posts findet und so. Mhm. Ich mir auch dachte so, ja, ist einfach so. Und sie sagt dann auch so, ne, als Frau muss man vielleicht auch einfach nochmal ein dickeres Fell haben, weil, ja, ne, ich weiß gar nicht mehr, welches Beispiel sie genannt hatte, aber auch so nach dem Motto, ne, ich glaube, sie hat Angela Merkel und Schröder quasi verglichen, so nach dem Motto, ne, wenn die dann da steht mit einer Frisur und keine Ahnung was, dann wird sich darüber lustig gemacht. Und bei einem Mann ist das eher seltener dann der Fall, ne. Will ich auch nicht unbedingt immer über einen Kamm scheren, aber ich glaube auch, dass wir manchmal halt auch so Dinge reduziert werden und dass man aber einfach dann da drüber stehen soll, ne, oder muss, ja. So, ne, das kann bestimmt auch nicht jeder und das ist auch nicht immer einfach, ich spreche da auf jeden Fall aus Erfahrung, aber ja, also ich fand, es war ein sehr mutmachender Vortrag, und weil sie auch sagte, so, ne, und das ist eben das, was ich auch oft ja bemängel beziehungsweise feststelle, wenn natürlich nur Männer da sitzen, die ja eine andere Sicht auf die Dinge haben, wie soll sich dann was verändern, wenn keine Frau da ist, die aber mal sagt, hier so und so ist das. Und das ist ja auch das, was ich beim Thema Landwirtschaft zum Beispiel auch immer wieder sage, ne, in der Politik. Also ein ganz einfaches, blödes Beispiel: bei uns hier im Neubaugebiet ist ein Kreisel damals entstanden, der einfach zu klein ist, weil wir müssen durch diesen Kreisel durch, der gleichzeitig ins Neubaugebiet, aber auch auf einen Wirtschaftsweg zu unseren Feldern führt. Und als der damals geplant war, hat sich einfach niemand Gedanken darum gemacht, dass man da mit einem Mähdrescher rum muss. So. Und dann und es, de facto ist es jetzt so, dass der Kreisel zu klein ist, weil wir da nicht rumkommen mit dem großen Mähdrescher. Ne? Und das ist ja das, was ich sage, wenn da keiner sitzt, der davon Ahnung hat. Und das ist ja dann noch nicht mal eine böse Absicht, möchte ich jetzt einfach mal behaupten, ne? Sondern da hat einfach niemand dran gedacht. Und so sehe ich das halt mit der Sicht von Frau und Mann und so halt einfach ähnlich, ne? Und ja, und danach gab es dann eben eine Fragerunde beziehungsweise eine Diskussionsrunde, wo sie dann auch noch Rede und Antwort gestanden hat. Und das war auf jeden Fall, also, ne, auch nochmal, wie gesagt, ermutigend und auch gleichzeitig so dieses, ja, ne, Frauen haben halt oft das Problem, so ein bisschen zerrissen zu sein, oder das ist vielleicht auch heute nicht mehr überall der Fall, aber, ne, mit Kind und Karriere und so ist es ja noch oft so, dass es eher die Frauen betrifft, und oder auch die Debatten mit Rente und Co., ne, wenn du als Mutter zum Beispiel ja eine Zeit lang zu Hause bleibst, und so Geschichten kamen dann eben da auch auf, und war natürlich, wie gesagt, war lehrreich und ermutigend irgendwie zugleich.
Ja, das kann ich mir vorstellen, solche Veranstaltungen, gerade wenn dann so Unternehmerinnen dann dabei sind, die auch nochmal andere Sichtweisen haben. Ich finde das immer ja auch lehrreich, auch allein schon durch die Gespräche und durch die Persönlichkeiten, die man da kennenlernt und was die so gemacht haben, und irgendwie wird man dadurch immer motiviert, finde ich.
Ja.
Hatte ich jetzt auch wieder bei der DEG-Veranstaltung, wo ich da war. Da waren natürlich viele Leute auch irgendwie, die in unterschiedlichsten Bereichen arbeiten, und man jedes Mal denke, habe ich mir gedacht, boah, das war jetzt ja wieder ein interessantes Gespräch in der Pause, selbst wenn man sich nur eine Tasse Kaffee geholt hat und man ist dann mit einem ins Gespräch gekommen, dann jedes Mal hast du gedacht, boah, ja, das war jetzt auf jeden Fall interessant. Das hat jetzt mich einmal persönlich weitergebracht, aber wer weiß, wann ich das vielleicht auch nochmal, wann ich den nochmal anrufen kann, um irgendwie was zu planen, Feldtag oder wie auch immer, sei es jetzt ein interessanter Landwirt oder ein Berater oder selbst einer von einer Firma, die eigentlich nichts mit Lemke zu tun hat, aber das ist echt immer eigentlich das Schönste oder das Interessanteste, finde ich, an solchen Veranstaltungen, wie du jetzt da auch sagst, mit den Unternehmerinnen oder so. Ich meine, mit den Landwirten wahrscheinlich kannst du viele davon, aber da war da wahrscheinlich das Lehrreiche, dass du den Austausch dann natürlich mit dem Politiker mitgekriegt hast, ne?
Ja. Ja, und man erweitert ja auch irgendwie immer so seinen Horizont, ne? Also ich meine, natürlich ging es um viele landwirtschaftliche Themen, um viel, ne, ob es jetzt Bürokratie ist oder sonst was, was ja irgendwo auch, ne, egal ob das jetzt ein Winzer ist, ob das ein Ackerbauer ist, ob es ein Obstbauer ist, ja alle gleich betrifft, aber zum Beispiel die Winzer haben dann sich auch nochmal stark gemacht dafür, weil wir haben ja hier an der Mosel in Winningen auch viele Steilhänge und auch noch einige Winzer. Und da war dann auch jemand, der zum Beispiel auch nochmal ein ganz anderes Thema aufgemacht hat, wo wir quasi eben ja auch schon, oder das haben wir eben fast auch schon gestriffen, da ging es dann darum, ja, wie Veranstaltungen halt auch vielleicht künftig aussehen können und müssen, weil da letztes Jahr, das hatte ich auch schon am Rande mitbekommen, auch das Thema war, die haben zum einen so ein, ja, so ein Weinwandertag, sage ich jetzt mal, ne, wo du dann da so die Steilhänge auch hochgehst und dann gibt's so verschiedene Stationen und Weine, ja, und die du probieren kannst. Und dann haben die eine Veranstaltung im November immer, ja, Winningen im Lichterglanz heißt das, ne, dann ist so der ganze Ort irgendwie schön beleuchtet und dann auch kann man überall bei den Winzern einkehren und so. Und da ging es dann auch so um dieses Thema, ne, Punkt 1 Sicherheitskonzepte und ja, dass sie jetzt zum Beispiel diese Veranstaltung mit der Wanderung quasi ja ganz canceln wollten, weil, ne, es könnte ja jemand, der angetrunken ist, dann da einen Steilhang runterstürzen und so, und ne, ist in den vergangenen Jahren noch nie passiert. Klar, auf der einen Seite oder ändert sich natürlich oft immer erst was, wenn was passiert ist. Auf der anderen Seite ist das halt für die Orte und auch für die Veranstalter auch eine Riesenbelastung, weil es auch diese Sicherheitskonzepte und so, das ist ja auch alles teuer, ne? Und ich meine, deswegen trinkt ja einer nicht 3 Flaschen mehr, weil da jetzt Security steht. Also, ne, wer bezahlt das am Ende alles noch? Und dass das ja auch irgendwie so eine Gefahr ist dann für so dörfliche oder generell für so Feste, ne? Und ich meine, das war halt auch nochmal so ein Blickwinkel, wo ich dachte, so, ja, krass, ne, womit die dann auch so zu kämpfen haben, ist einem vielleicht auch, wenn man auf so einem Fest ist, gar nicht so bewusst. Also natürlich nehmen wir das wahr, dass auf Weihnachtsmärkten auf einmal Pöller rumstehen und auch Security da rumläuft und so, was früher vielleicht nicht der Fall war. Aber du machst ja gar nicht so die Gedanken, wer trägt jetzt eigentlich die Kosten dafür, wer steht jetzt eigentlich dafür gerade. Und da war auch dann so ein bisschen die Antwort und der Tonus auch so, dass wir weg müssen davon, ja, also das Leben ist halt immer ein gewisses Risiko. Und auch wenn ich zur Veranstaltung gehe oder so, ne, ich meine, du hast ja immer irgendwie ein Risiko und es kann auch nicht immer jemand für irgendwas aufkommen, so, ne? Und das ist ja das, was ich auch oft sage, so diese, wie habe ich es genannt, diese Vollkasko-Mentalität, die wir dann manchmal haben, ne? Wenn irgendwas passiert, dann muss ja irgendwer dafür aufkommen. Und ja, das war auf jeden Fall auch nochmal ein interessanter Blickwinkel, wie gesagt, für mich auch so für Veranstaltungen. Da ging es nämlich auch kurz dann, ne, um Karnevalszüge und so. Und da ist es ja ähnlich mit den Sicherheitskonzepten, wo er dann auch sagt, es wäre natürlich schade, wenn dann auch so, ja, traditionelle Feste oder Brauchtümer oder sowas dann auch in Gefahr sind durch so Sachen und dass man da halt auch aufpassen muss, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Also das hatten wir auch bei uns mit dem St. Martins-Umzug, dann dass auf einmal anstatt wie sonst die Jahrzehnte vorher ein Feuerwehrauto fährt vorab, ein Polizeiauto fährt hinterher und jetzt mussten quasi alle Zufahrtsstraßen irgendwie durch Fahrzeuge abgesperrt werden und sagen, wir sind wirklich kein großes Dorf und da ist eigentlich nur Feld. Also wenn da ein Auto kommen würde, dann würde man das quasi schon in 1 Kilometer Entfernung sehen. Aber das war auch, dann mussten die benachbarten Feuerwehren gefragt werden, ob die dann unterstützen können und so. Da hat auch das Komitee danach gesagt, boah, wenn das jetzt jedes Jahr so weitergeht, dann kann man aber sehr schnell den Spaß daran verlieren. Und das ist halt einfach, weil Gefühl, ja, weil irgendeiner muss halt den Kopf dafür hinhalten und die Leute werden immer vorsichtiger. Ja. Verständlicherweise aufgrund dieser Vollkasko-Mentalität, weil irgendeiner soll halt dafür haften. Aber ja, das ist natürlich sehr schade, dass sowas dann darunter leidet, ne? Gerade wie, wo man ja eigentlich meint, jeder ist für sich selbst verantwortlich, dass er dann den Berg heile runterkommt, auch wenn er vielleicht ein Glas Wein zu viel getrunken hat. Mhm. Also sollte man ja meinen, das ist ja so fast schon so wie in Amerika, wo man auf die Mikrowelle draufschreibt, dass man seine Katze nicht darin trocknen soll.
Ja, also, genau so.
Ich meine, gut, jeder, das kann ja genauso gut passieren, wenn man am Wochenende von einer Scheunenfete nach Hause fährt oder läuft, also mit dem Fahrrad. Nee, man darf ja nicht mit dem Fahrrad fahren, wenn man getrunken hat, aber wenn man nach Hause geht auf irgendeinem Weg, das kann halt immer mal passieren, im Zweifel ist man dafür selber verantwortlich. Ja. Und so. Also deswegen hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass bei so einer organisierten Wanderung dann da dafür sichergestellt werden muss, dass jeder da heile runter. Also ja. Naja, hätte ich, also wie gesagt, da bin ich, je mehr ich darüber nachdenke, desto verrückter finde ich das eigentlich. Sagt man nicht, also.
Ja, schön. Ja, ich meine, es sind halt andere Zeiten, ne? Und ich meine, um Gottes Willen, es gibt ja auch genügend Gründe für Sicherheitskonzepte und Co. aus der Vergangenheit, ne? Ja. Und das will ich auch gar nicht alles in Frage stellen. Aber am Ende des Tages kannst du auch nicht immer alle Eventualitäten ausschließen, nee. So, ne? Also ich meine, dann hast du überall Pöller hingesteckt und dann läuft aber doch jemand da rum und macht irgendwie auf andere Weise irgendeinen Anschlag oder so, ne? Ich meine, du kannst nicht immer alles ausschließen und ich bin halt der Meinung, das Sicherheitskonzept kann dann noch so gut sein, kann ja trotzdem immer noch was passieren und das muss man sich halt auch irgendwo ja ein bisschen bewusst machen. Und wie gesagt, du kannst auch nicht immer für alles irgendwie einen Verantwortlichen finden. Das ist aber auch so ein Problem, das kam nämlich auch in der Diskussion dann raus, ne? Das führt ja auch wiederum dazu, dass ja heute auch gefühlt kaum noch einer Verantwortung übernehmen will, weil er ja direkt schon Angst hat, es könnte dann wieder, ne, ihm am Ende auf die Füße fallen und so. Und das ist halt so, ja, auch so ein Teufelskreis, was ja auch ein bisschen lähmt dann diverse Dinge, aber ja.
Ja, deswegen meinen größten Respekt allen, die noch irgendwelche Scheunenfäden verantworten, also alle Vorsitzenden von irgendwelchen Landjugenden oder Dorfvereinen, Schützenvereinen, weil da darf man ja auch nicht unterstützen, der Vorsitzende oder so, der dann quasi der Organisator oder der hauptverantwortliche Organisator ist, der ist da auch immer dann mit in der Bredouille bei all den Auflagen und wenn was passiert, deswegen meinen Respekt davor. Mhm. Und danke, dass ihr sowas noch macht.
Auf jeden Fall.
Kann man ja auch mal sagen.
Ja.
Naja. Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einer spannenden Woche an, Carina, mit deinen politischen Aktivitäten.
Und wie war deine Woche so? Mit deinen ganzen Treffen. Du hattest ja auch einige Treffen.
Ja, nee, wie schon gesagt, ich war ja bei der DLG-Veranstaltung. Ich war das erste Mal ja im Markt Oberdorf. Bei Fendt war ja die Tagung. Und dann bin ich ja auch einen Tag vorher angereist. Dann habe ich am nächsten Tag vor der Tagung eine Werksführung gekriegt. Das war auch sehr beeindruckend, wie das bei Fendt läuft, wenn man jetzt, ich meine, ich kenne mich bei uns im Werk ja relativ gut aus, wie du weißt, weil ich auch die Werksführung mache und so. Wenn man das dann nochmal sieht da bei Fendt, ist das schon echt einfach, ja, natürlich ist das eine andere Hausnummer, ne? Wenn man da so eine Getriebemontage sieht, wo man meint, man arbeitet da quasi im sterilen Raum, wo alles einzeln mit Tüten abgepackt ist, damit da keine Späne reinkommen in so ein Getriebe, ne? Und ich meine, bei Lemken ist die Montage natürlich nicht, also auch sehr filigran zum Teil, aber nicht so filigran wie jetzt so eine Getriebemontage. Das ist einfach so. Und wenn man dann sieht, wie alles da getaktet ist und bis aufs Letzte, wann welcher Getriebeblock mit welchem Schlepper dann zusammengebaut wird und so, das war schon sehr beeindruckend. Und auch dieses ganze Gelände da einfach, ja, war schon interessant, muss ich sagen. Und dann war ich natürlich dann, habe ich mich nochmal mit ein paar Kollegen da getroffen von Fendt auch, mit denen wir so viele Sachen organisieren, irgendwelche Veranstaltungen oder Traktoren oder wenn die nochmal einen Traktor brauchen, mit denen habe ich noch getroffen, dann war halt die Tagung. Und da ging es ja eigentlich ja, sag ich mal, Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft. Dann war natürlich ein großer Themenblock Elektrifizierung von Traktoren oder alternative Antriebe, wo eigentlich dann die einstimmige Meinung sozusagen war, dass so wie jetzt die Traktoren so bis 80, 100 PS, die könnten einigermaßen sinnvoll elektronisch betrieben werden. Und darüber musste man sich halt andere Gedanken machen mit E-Fuels, also mit diesen nachhaltigen Kraftstoffen. Das war natürlich jetzt nicht so der erste Tag, da ging es mehr um diese Traktorengeschichten und so. Und am zweiten Tag ging es dann auch um Drohnen, Sprühdrohnen. Jetzt auch, wo du gerade sagst, es sind Steillagen zum Beispiel, gibt es da ja auch jetzt schon Ausnahmeregelungen, um mit Drohnen dann auch Pflanzenschutz auszubringen. In der Schweiz, da war auch ein Schweizer Professor, der hat darüber schon berichtet. Oder bei denen ist das schon deutlich vorangeschrittener sozusagen, das ganze Thema. Das war jetzt schon, das war dann doch mal ein bisschen interessanter, weil das so ein bisschen mehr auf den pflanzenbaulichen Teil einging, auch Spot Spraying, dann sozusagen, dass man wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Distelnester hat, dass man dann theoretisch ja das mit einer Drohne könnte, die wegzuspritzen, dass man dann nicht extra mit dem Schlepper und der Spritze über den ganzen Acker fahren müsste, aber das auch dann immer noch unter gewisse Regularien fällt, beziehungsweise eigentlich fast nicht möglich ist. Und ja, wie schon gesagt, das Interessante oder fast, also für mich jetzt von Lemken-Seite aus das Interessante sind halt diese Gespräche in den Pausen. Also wurden auch immer großzügige Pausen dann gemacht, ne, wo man dann auch mal auch ein tiefer gehendes Gespräch mal führen konnte mit irgendwelchen anderen Leuten, Professoren, Beratern, hast du nicht gesehen. Und dann abends gab es ja noch so ein dann, ja, so ein Get-Together, nennen die das immer, wo man dann halt nochmal halt bei gemütlich bei einem Kaltgetränk da zusammensitzt und sich austauscht. Ja, und dann bin ich mittwochs wieder nach Hause gefahren, also am zweiten Tag. Und Donnerstag waren ja hier die Kollegen von Rapul zu Gast, die dir ja auch bestens bekannt sind. Ja. Da durfte ich auch einen kurzen Impulsvortrag halten.
Ich habe auch nur zwei Bilder aus Alpen bekommen. Schöne Grüße an der Stelle an die Rapul-Mädels von den Plakaten oder beziehungsweise Bildern, die mit mir da hängen, wo sie dann ein Selfie geschickt haben.
Ach so, ja,
haben
stimmt.
Sie mich entdeckt.
Ja, stimmt. Ja, stimmt. Da war ja, Sebastian hat auch einen Vortrag gehalten, natürlich dann über Rapszüchtung und ich habe über Aussaattechniken und wie man da, welche Stellschrauben man da machen kann für eine präzise Rapsaussaat. Und dann war noch ein interessanter Vortrag auch über, Anbauverfahren und wie man da umgehen könnte mit Beisaaten und welche Themen es da sonst noch so gibt. Und das war auch danach eine gute, dann gab es ja noch eine Diskussionsrunde mit zwei Landwirten, die komplett unterschiedliche Herangehensweisen hatten beim Rapsanbau. Der eine war eher extensiver, der andere intensiver, aber dann auch mit der Drilltechnik. Der Kunde hat eine Solitär PT zum Beispiel und ist aber der Meinung oder der sagt, er kann mit seiner Maschine soweit die Saatgutstärke reduzieren, wie man das mit einer Einzelkornsämaschine kann, weil der Feldaufgang einfach so gut ist, dadurch, dass wir diese vorlaufende Trapezpackerwalze haben, das Parallelogramm geführte Doppelscheibenschal, das gleiche wie ihr auch an der Solitär 25 habt.
Ja.
Und dadurch, dass die Quer- und Längsverteilung so gut ist, geht der halt auch teilweise bis unter 25 Körner pro Quadratmeter runter, mit der in Anführungszeichen konventionellen Sämaschine, mit einer Kreiselegge vorab. Und erzielt dann Top-Erträge damit und ist damit auch sehr zufrieden. Und dann war der andere, der macht halt Control Traffic Farming und der macht auch, sag ich mal, konventionelle Aussaat, aber nicht mit so reduzierten Aussaatstecken. Aber da ging es eher darum, wie er dann so dazu steht, der macht dann ein bisschen reduziertere Bodenbearbeitung, nicht so tiefgründig. Und da war dann auch so eine Diskussionsrunde. Das war auch sehr, sehr interessant einfach. Ich meine, die Ansicht von dem Lemken-Kunden, die kannte ich, weil ich mit dem schon öfters ja auch gesprochen hatte und aber auch diese anderen Ansichten waren sehr spannend. Dann haben wir halt nachher noch einen Werksrundgang gemacht durchs Werk, was auch dann wieder, wo dann auch ja viel nochmal diskutiert wurde und auch fachlich diskutiert, weil dann waren natürlich viele Landwirte dann auch da. Ganz lustig war einer, der kam mir irgendwie so bekannt vor und dann habe ich so gesagt, ich kenne sie doch irgendwoher. Und dann sagte er, ja, wir haben uns doch gesehen in Kruft bei der Veranstaltung. Ich so, wo wir uns gesehen haben von der Saatenunion bei der Hageversicherung.
Ja, das war Polch.
Mhm. Da war dann auch von der Saatenunion ein Verkäufer, der dann quasi mit seinem ganzen Auto voller Kunden gepackt hat und dann auch dahin gefahren sind, weil die auch das Werk mal sehen wollten und so. Und dann,
ja, witzig.
Ja, so klein ist die Welt, ja. Also eine weite Anreise in Kauf genommen. Naja, aber deswegen, da war guter Teilnehmerkreis und interessierte Fragen, eine angeregte Diskussion. Deswegen. Und dann war ich auch froh. Und am Freitag habe ich dann noch ein bisschen Büro gemacht und dann war auch die Woche gut sein gelassen. Ja.
Ja.
Ja. Und jetzt steht ja schon wieder Karneval quasi vor der Tür. Aber bevor wir jetzt mit Karneval anfangen, Carina, jetzt würde ich aber mal sagen, haben wir die Zuhörer lang genug warten lassen. Jetzt hören wir uns mal an, was die zwei Kollegen vom Agrarmarkt-Podcast so für das Jahr 2026 so prognostizieren, oder?
Unbedingt, ja.
Herzlich willkommen zu unserem Ausblick 2026. Hier ist Philipp Schilling. Ich bin Landwirt und war 10 Jahre im internationalen Agrarhandel tätig.
Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend ganz gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Ja, Philipp, wir sind ja heute zu Gast im Boden- und Ständig-Podcast hier und wollen so ein bisschen darüber sprechen, was ist denn so eigentlich der Ausblick für 2026, wenn es um die Getreidemärkte geht?
Genau, wir freuen uns natürlich immer hier auch zu Gast sein zu dürfen. Wir waren ja auch schon mal live dabei, als wir zu viert diskutiert haben. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber heute wollen wir ein kleines Snippet geben. Und ja, wenn du mich fragst, 2026, was kommt jetzt eigentlich auf uns zu? Ich übernehme ja bei uns häufig so die Agrarbrille, du die Makrobrille. Dann muss ich sagen, drei Themen, die mich am meisten umtreiben, wenn ich ans Jahr 2026 denke. Das erste ist, Ölsaaten sind im Verhältnis attraktiver als Getreide. Das sehen wir sowohl beim Raps, jetzt beispielsweise in Deutschland gegenüber Weizen. Da ist jetzt aktuell das Verhältnis an der Mativ, das ist ja eher Frankreich, aber sagen wir mal auf Europa bezogen, 2,3, 2,4 so. Das ist häufig auch schon im Verhältnis 2,1 gewesen. Das heißt, Ölsaaten, Raps, wesentlich teurer relativ gesehen zum Weizen und auch in den USA. Und das ist natürlich jetzt auch eine spannende Beobachtung, wenn wir darüber nachdenken, dass Soja und Mais konkurrieren um die Fläche jetzt in Zukunft. Und da sehen wir doch einen erheblichen Unterschied.
Was im Gegenteil weniger attraktiv ist, das sind ja die Getreidemärkte. Und da haben ja alle Zuhörer mitbekommen, dass die Preise massiv runtergekommen sind in den letzten Jahren und sich die fundamentale Situation jetzt auch nicht unbedingt verändert hat. Wir haben überversorgte Märkte, wir haben hohe Lagerbestände und die Nachfrage ist eher schwach. Und wir befinden uns mittlerweile auf einem Niveau, das nahe oder bei oder vielleicht sogar unter den Produktionskosten ist. Gibt es da so ein bisschen Hoffnung, Philipp, dass da vielleicht im Jahr 2026 mal so ein bisschen eine bullische Tendenz vielleicht aufkommt?
Naja, wenn man jetzt mal ganz ehrlich auf die aktuellen Märkte schaut, dann sieht man natürlich, und auch die Wettermärkte, dann sieht man, die Südhalbkugel hat auch sehr gut geerntet. Australien, ja, ist ja noch dabei, zum Teil davor, aber gerade Argentinien hat auch eine Rekordernte bei Weizen eingefahren. Das heißt, diese ganzen Sachen liefen super und alles, was wir sonst so beobachten, und da ist sicherlich Frost noch eine Gefahr auf der Nordhalbkugel, Russland, aber auch USA. Auch Trockenheit kann noch eine Rolle spielen, aber aktuell sehen die Saaten noch relativ gut aus. Das heißt, das spricht jetzt erstmal nicht dafür. Und was auch nicht dafür spricht, obwohl du mich nach dem Gegenteil gefragt hast, ist diese abermaligen Rekorderträge für Soja wie auch für Mais in den USA. Das heißt, insgesamt doch sehr, sehr gut versorgt die Welt. Aber klar, ich meine, was wir natürlich jetzt beobachten müssen, ist dann in spätestens 2 Monaten, 3 Monaten gibt es da irgendwelche Risiken, gerade bezüglich Frühjahrstrockenheit und so weiter. Aber das ist noch weit weg. Also aus aktueller
Sicht. Und vor allem
Sicht,
wahrscheinlich halt auch Mais, ne? Wie es ja auch immer jetzt in den letzten Jahren war. Am Ende hängt der Weizenmarkt nahezu vollkommen am Maismarkt. Das heißt, was im Maismarkt passiert, das beeinflusst dann die Getreidepreise bei uns auch, in die Weizenpreise bei uns in Deutschland. Und du hast ja schon angesprochen, diese gigantische Maisernte in den USA, das war ja so der hauptbärische Faktor jetzt im vergangenen Jahr. Aber dann dadurch eben auch so die Frage, ja jetzt in den nächsten Monaten, wir sind ja jetzt gerade im Februar, im Februar treffen die amerikanischen Landwirte ihre Anbauentscheidung für das kommende Jahr, pflanzen sie mehr Mais oder pflanzen sie mehr Soja, und deswegen jetzt vor allem in den nächsten Wochen, wie viel Mais wird denn jetzt im kommenden Jahr wieder ausgesät, wie viel Fläche wird in den USA ausgesät, und das ist vielleicht so, das ist eigentlich so die einzige bullische Tendenz, die ich da so erschnüffeln kann, wenn da eine Überraschung kommt, dass da mal so ein bisschen Erleichterung kommt, aber ansonsten, ja, wie du sagst, es sieht halt global recht gut aus.
Ja, genau. Also das meine ich auch, dass Ölsaaten im Verhältnis besser bezahlen als Getreide. Das wirkt natürlich genau in die Richtung. Weniger Maisfläche theoretisch als Ölsaatenfläche. Und wir gehen natürlich auch von Riesenernten aus. Ich hatte schon gesagt, was schon passiert ist auf der Südhalbkugel bezüglich Weizen. Wir gehen von einer Riesenernte für Soja und auch für Mais in Brasilien aus. Also der Markt rechnet natürlich auch mit diesen großen Ernten und auch, dass diese großen Ernten weiter kommen. Das heißt, die Überraschung wäre, wenn sie nicht kommen. Und da kann man ja vielleicht dann auch mal sagen, okay, das heißt, es ist noch nicht aller Tage Abend. Und du hast es schon gesagt, wir sind kostenmäßig mittlerweile über den aktuellen Preisen. Auch das, gerade wenn man in die USA guckt, war häufig nicht lange der Fall. Und deshalb ist da noch richtig, richtig viel Luft nach unten. Da würde ich ein starkes Fragezeichen dran machen. Spricht viel für einen Seitwärtsmarkt. Da muss man wahrscheinlich sagen, aus aktueller Sicht schon.
Was ja auch von der Makroperspektive unterstützt wird, also von der wirtschaftlichen, ja, Gesamtnachfrage. Am Ende, Getreidemärkte sind ja keine Insel innerhalb der Economy, innerhalb der Wirtschaft, sondern werden natürlich durch steigende oder fallende gesamtwirtschaftliche Nachfrage beeinflusst. Deswegen sprechen wir ja auch im Agrarmarkt-Podcast regelmäßig über Makro und was da so passiert. Und da sieht man halt, Europa stagniert, China stagniert, USA gehen die Märkte aktuell davon aus, dass das Wirtschaftswachstum anziehen wird wegen einer großen Stimulus-Programm, das die Trump-Administration letztes Jahr beschlossen hat, die Big Beautiful Bill. Und der Haupteffekt von dieser Bill wird eben im Jahr 2026 erwartet. Deswegen geht der Markt zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass das Wirtschaftswachstum in den USA sogar anzieht. Aber es ist so ein bisschen so ein Fragezeichen vor dieser oder nach dieser These, weil der Arbeitsmarkt in den letzten Monaten in den USA alles andere als Stärke gezeigt hat. Und am Ende, wenn der Arbeitsmarkt schwächelt, dann heißt es ja letztendlich, dass der Konsum auch schwächeln wird. Und wenn der Konsum schwächelt, dann wird letztendlich auch die Industrieproduktion schwächeln. Und das ist ja dort, wo dann auch viele Agrargüter reingehen. Also Mais halt dann in Ethanol, weil es verfahren wird, entweder in Privatfahrzeugen oder dann die Ölsaaten als Diesel in Trucks. Und das ist so das Hauptthema für 2026. Wird die USA tatsächlich stärker wachsen oder wird sie das nicht? Und rübergeschaut nach Europa und auch nach Asien, nach China. Diese Stagnation, die wir in Europa haben, kommen wir da mit diesem Stimulusprogramm, was jetzt in Deutschland auch aufgesetzt worden ist, raus oder verpufft es am Ende relativ schnell am Anfang des Jahres und am Ende bleiben wir weiter in dieser Stagnation, in dieser Rezession hier in Europa?
Und gerade wenn wir über Agrarrohstoffe sprechen und deren Nachfrage, dann reden wir eigentlich auch häufig über China. Die sind nun mal der größte Soja-Importeur der Welt. Die sind ein sehr großer Maisimporteur. Und sag nochmal zwei Sätze zu China. Wo ist da vielleicht die Hoffnung am Horizont?
Ja, Hoffnung bei China ist echt ein bisschen schwierig. Ich habe gerade kurz nachdenken müssen, aber weil die Sache ist ja folgende. China hat eine gigantische Immobilienblase und eine Bevölkerung, die vornehmlich in Immobilien gespart hat. Jetzt gehen diese Immobilienpreise nach unten, die Leute werden also ärmer und halten dementsprechend ihren Konsum zurück, weil sie das Gefühl haben, sie werden ärmer und weil sie ja tatsächlich auch ärmer werden, wenn die Immobilienpreise runtergehen. So, und dieser schwache Konsum in China sorgt dann dafür, dass die heimische Industrie, das verarbeitende Gewerbe, nicht ausgelastet ist. Aber wenn die heimische Industrie nicht ausgelastet ist, dann geht es der Bevölkerung wieder schlecht, Arbeitslosigkeit und dann Konsumzurückhaltung, dann bist du in so einer Teufelsspirale drin. Und diese Teufelsspirale versucht die chinesische Regierung seit Jahren, seit Covid eigentlich, zu brechen und schafft es einfach nicht. Da kommt Stimulusprogramm nach Stimulusprogramm, da kommen irgendwelche Auflagen, dass lokale Gemeinden Immobilien kaufen müssen und trotzdem kommen sie aus dieser schleppenden wirtschaftlichen Situation nicht heraus und das Wirtschaftswachstum schwächt sich ab und schwächt sich ab und schwächt sich ab. Deswegen so Hoffnung bei China, ja, dann müsste irgendwie Wunder passieren, dass aus heiterem Himmel der Konsum in China anzieht, aber das sehe ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht, sondern eher das Gegenteil, dass China versucht, die Rettung im Export zu nehmen, indem jetzt die Produkte nicht mehr auf dem Heimatmarkt verkauft werden, auch nicht mehr nach Nordamerika, weil ja Trump mit seinen Zöllen dort den Handel eingedämmt hat und stattdessen fluten jetzt diese billigen chinesischen Produkte rüber zu uns nach Europa, was unsere Industrie wieder belastet. Also dass in China was Positives passiert, müsste aus heiterem Himmel die Konsumstimmung dort steigen oder die Regierung einfach jegliche Bedenken über Bord werfen und massiv sich verschulden. Sie sind ja schon massiv verschuldet, aber noch weiter verschulden und fast so Blanko-Stimulus-Checks aushändigen. Da gibt es tatsächlich so eine Diskussion innerhalb von China. Sollen wir diese fiskal eher konservative Haltung aufgeben und eher so US-amerikanisches Modell anwenden, Stimulus-Checks und dann ja nach mir die Sintflut und fuck it, die Schulden hoch und bis zum geht nicht mehr, aber Hauptsache die Wirtschaft läuft. Das wäre das. Aber es halte ich für relativ unwahrscheinlich, dass das passiert.
Ja, und mich bringt das eigentlich, und das spricht ja für eine gedämpfte Nachfrage letztlich, was du da auch beschreibst, auch für Agrarrohstoffe, weil die am Ende ja natürlich auch daran hängen, was ansonsten im Rohstoff- und Wirtschaftsmarkt
ist. Was ich noch dazu sagen muss, wir hatten mal einen sehr interessanten Interviewgast bei uns, Henning Gleustein von Eurasia, das ist eine Analysefirma für Geopolitik. Und in dieser Folge, was mir so richtig die Augen auch geöffnet hat, und ich hatte mit ihm bei einem Arbeitsevent mal gesprochen, war die Tatsache, die chinesische Bevölkerung, die schrumpft jetzt. Und das denkt man, okay, ja, es ist ja nicht so schlimm, Bevölkerung in Deutschland schrumpft ja auch bald, aber in China schrumpft sie eben jetzt schon. Und das bedeutet, dass jedes Jahr Millionen weniger Leute in China leben und dementsprechend auch die Nachfrage dieser Millionen an Leuten nicht mehr da ist, unter anderem auch für Agrargüter.
Und das lässt mich eigentlich zu drei Thesen jetzt am Ende kommen. Das eine ist, viel spricht durch dieses Überangebot und diese schwache Nachfrage für geringe Volatilität. Das heißt, was wir eigentlich schon seit September bis heute sehen, eine relativ geringe Schwankungsbreite der Preise. Und da ist es dann halt wichtig, diese unterschiedlichen Vermarktungsfenster, die sich immer mal wieder bieten, jetzt gerade für Gerste oder wir haben es auch für Raps gesehen im Verhältnis, die dann zu nutzen, wenn sie da sind. Also vielleicht nicht dieses, ich vermarkte von jedem Produkt immer einen Durchschnitt jede Woche, sondern da ein bisschen mehr drauf zu achten. Das heißt natürlich, man muss wesentlich enger am Markt bleiben. Man muss halt erkennen, wann diese Chancen für die einzelnen Produkte da sind und dann die richtigen, wenn auch kleinen Entscheidungen treffen. Und das andere ist, sollte wirklich überraschenderweise was passieren und zu einer kleineren Preisexplosion, sag ich mal, das Ganze kommen. Was nicht ausgeschlossen ist, es braucht halt nur eine signifikante Angebotsverknappung oder zumindest das Risiko dessen, dann muss man halt wirklich auch aggressiv mal zugreifen und gerade was Vermarktung, neue Ernte angeht, dann auch mal richtig zulangen. Ich glaube, diesen Mut muss man dann haben, wenn man ansonsten, und das haben wir uns auch die Jahre 2014 bis 2019 gelernt, wenn es dann Chancen gibt, dann auch beherzt zugreifen.
Wenn ihr jetzt den Zeitpunkt nicht verpassen wollt, an dem mal was los ist in den Märkten und an dem ihr vielleicht mal ein bisschen genauer auf die Vermarktung schauen sollt, hört gerne in den wöchentlichen Agrarmarkt-Podcast bei uns rein. Philipp und ich, wir sprechen jede Woche über Getreidemärkte und haben auch spannende Interviewgäste bei uns zu Gast. Und ansonsten wünschen wir euch viel Erfolg für das Vermarktungsjahr 2026 und euch, Carina und Johannes, ein erfolgreiches Podcastjahr.
Ja, Philipp und Fabian, vielen Dank wieder für eure Einschätzung. Ich finde es immer wieder faszinierend, welche Zusammenhänge alle da zusammen kommen, um dann nachher den Preis, sag ich mal, für die Landwirte hier jetzt für unsere Zuhörerschaft in Deutschland dann festzulegen. Ja, wie gesagt, vielen Dank für euren Ausblick und euch natürlich auch ein erfolgreiches Podcast-Jahr und dir, Philipp, auch ein erfolgreiches Vermarktungsjahr. Ja, Carina, und dir wünsche ich auch ein erfolgreiches Vermarktungsjahr jetzt schon mal vorab. Auf jeden Fall. Okay. Was konntest du denn als Punkt mitnehmen, der dir jetzt erstmal als erstes im Kopf geblieben ist?
Ja, ich möchte den beiden natürlich auch erstmal recht herzlich danken für ihren Ausblick. Ich höre den beiden ja einfach gerne zu und das war ja auch damals bei der Podcast-Folge schon so, das ist einfach Wahnsinn, wie die beiden da auch im Thema drin sind. Und ich finde persönlich, obwohl ich jetzt gar nicht so intensiv, habe ich ja auch schon oft gesagt, man müsste viel intensiver im Thema drin sein, ich bin persönlich gar nicht so intensiv drin, aber sie schaffen es doch immer wieder, einen da so abzuholen, obwohl man nicht so im Thema drin ist. Also großes Kompliment an der Stelle. Wie gesagt, ich finde es auch immer wieder faszinierend, was da alles miteinander zusammenhängt und wie das alles, das große Ganze so weltweit und dann aber auch nochmal die Kulturen untereinander wie Weizen und Mais voneinander abhängen und das zum Beispiel jetzt, haben sie ja gesagt, dass zum Beispiel davon abhängt, wie viel Mais jetzt in den USA angebaut wird in Zukunft, dass der Weizenpreis auch da wieder von abhängt. Ja, und ansonsten, glaube ich, war nicht so viel in Anführungszeichen Überraschendes dabei. Also, dass der Getreidemarkt überversorgt ist und die Preise da eher schlecht sind, das wissen wir, glaube ich, alle. Und wenn jetzt die Südhalbkugel natürlich noch gut oder sehr gut geerntet hat, dann macht's das natürlich für uns jetzt auch nicht einfacher. Ich fand auf jeden Fall spannend zu hören, dass die Ölsaaten mehr Bewegung vielleicht haben. Und ich habe für mich auf jeden Fall mitgenommen, unabhängig jetzt, dass wir natürlich noch in die Zukunft oder gucken müssen, beziehungsweise auch noch abwarten, ob da vielleicht auch noch was passiert, wie Sie ja gesagt haben, in Sachen Frost, was ja noch passieren kann. Ja. Ich erinnere an 2011, glaube ich, war es bei uns, wo auch das Wintergetreide, also wo die Gerste zum Beispiel auch ausgewintert ist. Oder eben Frühjahrstrockenheit, was da noch eine Rolle spielen kann. Und ich nehme auf jeden Fall mit das, was Sie gesagt haben, dass man bei dem Seitwärtsmarkt, den wir haben, doch dann Chancen erkennen muss. Und wenn dann doch mal vielleicht eine Bewegung drin ist und vielleicht mal eine Preisexplosion aus irgendwelchen Gründen kommt, dass man dann eben auch zugreifen und handeln muss. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Tipp.
Ja, und das ist auch, was ich sagen muss, ich bin ja, oder jetzt irgendwie die letzten Wochen hatte ich, das war jetzt auch mehr Zufall, relativ viel zu tun, auch mit unterschiedlichsten Märkten. Ich hatte zum Beispiel mit Carlos gesprochen, die sprachen ja auch von der Bombenernte da in Südamerika. Das hat Carlos mir auch schon gesagt. Ich hatte mit dem irgendwie vor Weihnachten, glaube ich, gesprochen. Dann stehen die ja quasi kurz vor der Ernte und er sagte, die Prognosen sind schon echt richtig gut, wie jetzt auch Fabian und Philipp gesagt haben. Dann habe ich jetzt vor kurzem mit unserem Kollegen aus Nordamerika gesprochen. Der sitzt da in an der Westküste und der sagte auch, die machen da viel Kartoffeln und so. Da ist halt auch das war jetzt hier nicht Thema, aber zum Beispiel da wurden auch Riesenerträge eingefahren und dann auch da beim Getreide und so. Deswegen sind die Lager sind vorhin jetzt zufällig, haben wir auch mit Australien zu tun gehabt, ist ja auch Südhalbkugel, weil Justus macht ja gerade eine Roadshow und da haben wir natürlich auch dann mit den Kollegen zur Vorbereitung einiges zu sprechen und das ist auch da so, wahrscheinlich auch nicht in allen Regionen, aber an vielen Stellen. Und da können wir, da kann ich jetzt schon mal ankündigen, wenn wir es hinkriegen und mit der Zeitverschiebung passt das, da werden wir vielleicht nochmal jetzt nach der Ernte dann quasi einen kurzen Ausblick mit Justus oder einen Rückblick mit Justus haben, ob denn die Ernte wirklich so gut war.
Nach der australischen Ernte. Nicht, dass das zu Missverständnissen führt.
Nee, nach der australischen Ernte. Der ist jetzt gerade da und macht da Stoppelbearbeitung. Dementsprechend kann er natürlich dann berichten, ob die Bestände auch wirklich so waren und die Landwirte so zufrieden sind, wie Philipp und Fabian jetzt hier es vermuten lassen. Aber was ich grundsätzlich immer wieder spannend finde, auch dann diese Erwartung, diese globale Betrachtung, wie Anbauflächen sich verändern, je nachdem, welche Preisgefüge es gibt. Das ist natürlich klar, jetzt im Frühjahr, je nachdem, wie welche amerikanischen Landwirte sich für Soja oder Mais entscheiden, kann entweder der eine oder der andere Markt da ja von profitieren. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Carina, mit Rapsanbaufläche. Habt ihr jetzt da im letzten Jahr, weil der Weizenpreis schlecht war, mehr versucht, mehr Kartoffeln zu machen oder mehr Raps oder so? Oder ist das sowieso relativ knapp mit der Fruchtfolge her, dass man da so viel gar nicht reagieren kann? Oder wie handhabt ihr das?
Also wir handhaben das eigentlich immer so, dass es mit der Fruchtfolge passt, ne? Also und vor allen Dingen, wir sind ja auch begrenzt mit den Flächen und gerade bei Kartoffeln ist natürlich auch immer besser, je weiter die Fruchtfolge auseinander ist und deswegen regelt das bei uns immer schon so ein bisschen in den Jahren, wie es passt von der Fruchtfolge her, auch so, ob es jetzt 3 Hektar rauf, runter, rechts, links sind. Also ich habe das jetzt nicht vom Markt abhängig gemacht, habe aber zufälligerweise, passenderweise dieses Jahr zum Beispiel ein bisschen mehr Raps wie letztes Jahr. Ne? Deswegen freut mich das natürlich zu hören, dass da vielleicht ein bisschen mehr Bewegung zu erwarten ist. Aber das habe ich jetzt nicht abhängig von Börsenpreisen oder so gemacht. Nee.
Ja, und ich glaube, die beiden haben jetzt ja hauptsächlich darauf abgespielt, wie die Erwartungen der Gesamtaubaufläche in USA zum Beispiel dann natürlich sich auch auf den Weltmarkt auswirken, weil wenn da jetzt auf einmal dann große Flächen weniger von der einen Kultur sind, dann werden sich ja da vielleicht die Preise global betrachtet anpassen.
Ja.
Aber für den Landwirt in Deutschland ist natürlich eher das Thema quasi, wo kann er seine Anbaufläche anpassen, eventuell oder halt auch nicht, um da auf bestimmte Preise zu reagieren. Das finde ich eigentlich auch immer.
Ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig, wenn du den Weltmarkt betrachtest, ne? Wir mit unseren paar Hektar hier, ob du da jetzt so viel reißen kannst.
Du kannst also höchstens noch mal ein bisschen vielleicht deine Marge erhöhen sozusagen. Genau, weil das finde ich auch, also das finde ich, das muss ich auch sagen, als das ist ja dann eine große Herausforderung auch für uns als Landtechnikhersteller, ne? Wenn ich jetzt gehört habe, dass quasi die Produktionskosten teilweise über den Deckungs- oder über den Erlösen nachher liegen. Ne? Das ist natürlich ein Riesenthema, wo man auch dann sagen muss, wie kann ich jetzt da meine Produktionskosten anpassen? Weil dann könnte man ja fast sagen, die Marge entscheidet sich sozusagen schon mit der ersten Überfahrt. Ne? Wenn ich jetzt sage, da gibt es durchaus Märkte, die sagen, wir reduzieren die Inputkosten, um dann quasi doch noch eine Marge zu erzielen, vielleicht mit niedrigeren Erlösen oder mit niedrigeren Erträgen. Das ist ja, ich weiß, dass es zum Beispiel in Frankreich öfters mal diskutiert wird mit den Kollegen, dass diese Landwirte in Frankreich dann wohl sagen, ja, wir haben schlechte Erlöserwartungen, wir reduzieren auch die Inputkosten. Weißt du, dann wird vielleicht eine Maßnahme weniger Pflanzenschutz gemacht, dann wird vielleicht nicht 25 Zentimeter tief gegrubbert, sondern nur noch 15 oder wie auch immer, weißt du, um Kraftstoff zu sparen, Arbeitszeit zu sparen und dementsprechend das, da quasi die Marge noch hochzuhalten. Und wäre jetzt die Frage an dich, Carina, ist das auch ein Thema für euch, wo ihr sagt, wenn wir jetzt wissen, so und so sieht's aus, wir sagen jetzt, wir machen jetzt hier, vielleicht riskieren wir mal die eine Maßnahme weniger zu machen, sparen dadurch ein bisschen Geld ein oder sagt ihr, wir können hier aufgrund der Saatgutvermehrung, sparen wir jetzt nicht ein, wir machen hier wieder 2, 3 Überfahrten mit der Kurzscheibenegge, um das Ausfallgetreide zu bekämpfen und wie sind solche Themen bei euch da Ja.
Ja, das ist ja das, was ich immer sage, ne? So, ich habe ja noch das andere Herz, was da schlägt, BWL, und am Ende des Tages sind Landwirte auch Unternehmer, und ich glaube, es liegt im Interesse von jedem, wirtschaftlich zu arbeiten, und in Zukunft wird das leider auch, glaube ich, unweigerlich immer mehr Thema, ne? Da einfach irgendwie an verschiedenen Stellschrauben, ne, Kosten einsparen und Co. Nicht umsonst haben wir deswegen ja auch größere Maschinen gekauft, ne? Fängt bei der Sämaschine an und hört bei Pflanzenschutz und Düngerstreuer auf, um da einfach effizienter arbeiten zu können, weil es am Ende unterm Strich natürlich auch Kosten einspart, ne, mit ja auch zum Beispiel Einzeldüsenabschaltung und sowas. Das war ja auch ein betriebswirtschaftliches Thema und nicht einfach, weil ich dachte, oh ja gut, ne, ich kaufe mal neue Technik hier jetzt so, weil ich gerade mal Geld zu viel habe. Also das ist ja eher seltener der Fall. Und wie gesagt, ich glaube leider, dass das in Zukunft für uns immer wichtiger noch wird, da auch drauf zu achten, auf Kosten und Co. Ne? Und dass das leider, das ist ja das, was ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, im Büro da, glaube ich, schneller mehr Geld verdient oder auch mehr Geld platt gemacht werden kann, ne, mit zum falschen Zeitpunkt kaufen, verkaufen und so weiter und so fort. Das wird, glaube ich, in Zukunft auch immer wieder ein größeres Thema.
Ja, und dann nicht nur, man kann das ja von zwei Seiten sehen. Ich kann jetzt genau, man kann auch genau so die andere Seite sehen. Man kann natürlich sagen, man extensiviert den Anbau, um Kosten zu sparen. Aber je nachdem, wo man sich jetzt gerade befindet und, sag ich mal, die Flächen und das Wasser, also die Wasserversorgung gibt es her, könnte man natürlich auch sagen, wir erhöhen den Input, um auch in Relation dazu einen höheren Output zu erzielen. Das ist ja das, was wir jetzt zum Beispiel jetzt mal, das ist jetzt nicht auf Raps bezogen, aber zum Beispiel Hanf in den Niederlanden, da werden halt viele Sonderkulturen angebaut, um da quasi noch Geld zu verdienen und da möglichst viel aus dem Boden rauszuholen. Aber das Gleiche könnte man ja auch sagen mit Raps. Man fängt jetzt an, dann die Düngung vielleicht umzustellen, dass man Dünger und Saatgut gleichzeitig ausbringt oder dass man Saatbereitung oder die Bodenbearbeitung besonders macht, dass man anfängt, vielleicht das Stroh besser einzuarbeiten, damit man halt keine Strohnester hat in der Fläche, weil weißt du selber, wenn da, wo jetzt, sag ich mal, so ein Strohnest liegt, weil der Drescher da vielleicht verstopft war und man kriegte das jetzt nicht bei der Stoppelbearbeitung vernünftig auseinandergezogen, da hast du tendenziell eher, sag ich mal, ein paar Quadratmeter, wo halt nicht so viel Raps steht, weil halt die Keimung da nicht so gut ist. Und das sind da, also das finde ich, das sind auch so Themen, die ich jetzt letzte Woche tatsächlich viel diskutiert habe, auch mit Landwirten, in welche Richtung es da gehen kann. Natürlich hast du recht, Produktionskosten einsparen durch bessere Technik, weil man die effizienter nutzen kann. Aber man kann ja auch effizienter werden, weil man vielleicht präziser ist, sag ich mal, bei der Saatbereitung, bei der Bodenbearbeitung, dass man sagt, wir können jetzt, wir müssen nicht mehr bei der ersten Überfahrt zwangsläufig, weil wir kein anderes Grubberschar haben, 10 Zentimeter tief arbeiten und können Kraftstoff sparen, weil wir bei der ersten Überfahrt nur 4 Zentimeter tief arbeiten oder wie auch immer, mit welcher Kutschermenge oder mit welchem Grubber man das da macht, sei es jetzt Korallin, Karat mit Delta Cut oder Rubin, Heliodor. Da sind ja auch viele Punkte, die da noch eine wichtige Rolle spielen. Das ist gerade, ich glaube, in solchen Jahren wie die jetzt hatten und haben und dann vielleicht auch haben werden jetzt in 2026 in Europa, ja, dann wichtiger ja denn je, dass man da auch, wie du sagst, eine neue Technik im Auge behält, um halt eine gewisse Präzision zu gewährleisten, sei es jetzt beim Pflanzenschutz, als auch bei der Bodenbearbeitung, als auch bei der Aussaat. Und dann, oder auch vielleicht seine Technik, die man hat, vielleicht auch nochmal anpasst und erweitert über neue Schare oder wie auch immer, um da halt dann möglichst kostenoptimiert dann zu arbeiten.
Ja, es ist halt ein Zusammen, oder es soll ja ein Zusammenspiel sein, ne, um auf der einen Seite Kosten zu senken und auf der anderen Seite aber auch ja effizienter zu arbeiten, und ja, also das ist ja ein großes Ganzes für mich.
Ja, und was ich jetzt, ja genau, und das ist das Thema mit dem Preisniveau halt, und was ich da auch noch interessant fand, das habe ich mir auch notiert, ist, dass eigentlich jetzt nicht mehr viel, so wenn ich das richtig verstanden habe, nicht mehr viel passieren kann, dass die Preise noch weiter fallen, weil die Ernten halt schon so gut waren. Ja, das ist ja wenigstens, sag ich mal, jetzt, ja, ich will jetzt nicht sagen, schon mal was etwas Positives, aber wenn die Preise halt sehr schlecht sind, ist es jetzt nicht so positiv, dass sie nicht noch weiter fallen können. Ne? Das ist, ja, deswegen bin ich echt mal gespannt auf dieses Jahr. Ich würde es allen wünschen, dass die Erzeugerpreise natürlich hochgehen oder die, ja, damit man auch mal wieder ein bisschen Geld verdienen kann.
Ja, das wünschen wir uns, glaube ich, alle.
Ja, also in dem Sinne, also wie gesagt, ich bin da echt immer sehr begeistert von diesen Ausblicken und dann noch dieser Überblick da über China. Also man kriegt ja vieles mit und so, auch in den normalen Medien über diesen Immobilienmarkt da in China. Aber wie der sich jetzt auch auswirkt auf die landwirtschaftliche Bevölkerung, oder nicht auf die landwirtschaftliche Bevölkerung, aber auf die Erlöse in der Landwirtschaft, aufgrund der Tatsache, dass da die Vermögen schrumpfen und die Bevölkerung schrumpft, oder ist, ja.
Ja, das ist ja das, was ich immer sage, dieses große Ganze und was da am Ende alles mit reinspielt, wo man so in seinem Kirchturm denken, wie du es immer so schön sagst, gar nicht dran denkt dann eben, ne? Auch dieses, ne, wie sie dann ja auch gesagt haben, dass chinesische Billigprodukte jetzt hier den europäischen Markt fluten wegen Trump und seinen Zöllen und Co., ne? Und das ist halt alles so, ja, das ist einem, also, ne, weiß man ja irgendwie auch, es gibt ja da diesen Versandhandel, ich hätte noch das erste dazu bestellen, aber wo ja auch viele meiner Freunde gefühlt mittlerweile alles bestellen, wo ich ja auch immer die Krise krieg, man kriegt das ja so mit, aber wie soll ich sagen, ne, es fällt einem schwer, das dann so, ja, eben auf das große Ganze zu verknüpfen und was das auch dann ja für den Job der Landwirtschaft, den du ja in dem Moment irgendwie da gar nicht mit verknotest irgendwie, aber dann hat es halt doch wieder Auswirkungen da drauf. Und das ist eben das, was ich sage, das bringen die beiden aber immer so perfekt rüber, dass man dann auch da sitzt und denkt so, ja, klar, macht Sinn, ne? Also, verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Und dass man alles mal so geordnet bekommt und so präsentiert bekommt, dass man auch denkt, man weiß zwar viele Einzelpunkte, aber wie die in Zusammenhang stehen, finde ich immer echt spannend an dieser Makroökonomie.
Absolut.
Hast du doch bestimmt dann auch im Studium, oder mal? Ja, sicher, du hast ja BWL studiert. Ja, mit dieser schlauen Frage können wir den Podcast jetzt auch beenden.
Gut.
Ja, Carina, dann freue ich mich, dass du deine Stimme durchgehalten hast. Ich wünsche dir eine gute Besserung. Vielen Dank nochmal an die beiden vom Agrarmarkt-Podcast für den Ausblick. Ich hoffe, es war interessant für die Zuhörer. Wenn ihr Fragen und Feedback habt, immer gerne her damit. Wir wünschen euch eine gute Woche. Bleibt gesund und damit hast du, Carina, wie immer das letzte Wort.
Ja, vielen Dank. Dann krächzt sich das auch noch schnell hier rein. Ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich bei den Jungs vom Agrarmarkt-Podcast für den tollen Ausblick und die Erläuterungen. Und ja, wünsche dir, Johannes, ein paar närrische Tage und danke für die Genesungswünsche. Ja, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Wenn ihr die Folge hört, ist ja Karneval auch schon vorbei. Und ja, bis dann würde ich sagen, Alaaf.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.